Ja, liebe Geschwister, ich grüße euch auch alle ganz, ganz herzlich. Danke auch schon für die einleitenden Worte und für die ganze Umrahmung. Und nachher den Kaffeedienst, den werde ich dann auch in Anspruch nehmen. Vielen, vielen Dank. Heute habe ich auch die Zeit, keine weiteren Termine. Von daher ist das auch sehr schön, dass ich die Möglichkeit habe, nachher noch ein bisschen mit euch auch die Gemeinschaft auch zu pflegen und zu genießen. Gut, wir hatten vor 3 Wochen, ist ja schon wieder so lange her, ne? Vor 3 Wochen über den Sündenfall und hier insbesondere über den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gesprochen und auch in der Gewissheit, dass natürlich manch einer vor 3 Wochen gar nicht da gewesen ist, so will ich aber trotzdem in diesem Thema heute fortfahren, aber ich denke, es tut der Sache keinen Abbruch, wenn man jetzt den ersten Teil nicht gehört hat. Zur Wiederholung, ganz kurz sei einfach gesagt, dass Adam und Eva, also wir befinden uns ja jetzt im Garten Eden, im Paradies, ne, nach der Schöpfung, dass Adam und Eva ein einziges Gebot gegeben wurde, nämlich von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht zu essen. Und in diesem Zusammenhang haben wir festgestellt, dass es ja keine grenzenlose Freiheit geben kann, und dass es Gebote und Einschränkungen geben muss, um in Frieden und um in Harmonie miteinander leben zu können. Ja, und die Versuchung des Teufels, die lag nun darin, dem Menschen, dem es ja im Garten Eden an nichts fehlte, ja, was hatte er oder was hätte er haben können, was er nicht besaß? Den Menschen, denen es im Garten Eden an nichts fehlte, vorzugaukeln, dass ihnen Gott dieses Gebot doch nur gegeben habe, damit diese nicht sein würden wie Gott. Ja, und jetzt lesen wir hier in unserem Text 1. Mose Kapitel 3 in Vers 6. 1. Mose Kapitel 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war. Und er aß. Also was wird hier gesagt? Adam war bei ihr. Das heißt, Adam, der hat auch im vollen Bewusstsein von diesem verbotenen Baum gegessen. Es bedurfte jetzt keiner Überredung, keiner weiteren Verführung. Nein, Adam, er ließ nicht lange mit sich reden und er aß. Ne? So wie der Mann ja nun mal ist, ne? Wenn es ums Essen geht. So. Jetzt will ich mich aber hier in den Details nicht verlieren, sondern mich ja schwerpunktmäßig auf den Baum hier dieser Erkenntnis beschränken, so dass wir uns die Auswirkungen anschauen, die jetzt mit dem Essen von diesem Baum verbunden waren. Denn es ist interessant, dass sich sofort etwas geändert hat. Ja? Hier in Vers 7. Da, nach dem Essen dieser Frucht von diesem verbotenen Baum, da wurden ihnen beiden, ne, sowohl Adam als auch Eva, die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Eigentlich noch interessant, also bis hierher war das Nacktsein ja noch nichts Verderbliches. Lag das Böse doch noch verborgen, ja? So heißt es nämlich in Kapitel 2, Vers 25, noch vor dem Sündenfall, in Kapitel 2, Vers 25, und sie waren beide nackt, ne, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ursprüngliche Nacktsein im Paradies war also nichts Schlechtes, da die Gedanken ja noch vollkommen rein, ja, und das Herz erfüllt vom Geist Gottes waren. Aber jetzt, urplötzlich, mit der Loslösung von Gott, ging jetzt diese ursprüngliche Unschuld und diese Unverkrampftheit schlagartig verloren. das Gute und das Reine der Sexualität, es weicht plötzlich der Begierde und die Unmoral triumphiert über die Moral. Ja, aus Gutes wird Böses. Da der Sündenfall eben unreine, verdorbene und unheilige Gedanken und Taten hervorruft. Es ist wie eine, wie sagt man, eine wenn man infiziert ist, ne? Genau. Genau. Nur plötzlich ist man infiziert vom Bösen, beherrscht vom Bösen. Und nun hat man zwar die Erkenntnis, ne? Die Erkenntnis über Gut und Böse, aber es fehlt die Weisheit, um das Böse vom Guten zu trennen. Man hat an Erkenntnis gewonnen, aber an Sicherheit, an Halt und an Orientierung verloren. Man hat keine Kraft, dem Bösen zu widerstehen und man hat weder seine Gedanken noch seine Taten im Griff. Man will frei sein und ist nicht mehr Herr seiner selbst. Ja, warum wohl sind unsere Psychiatrien und Gefängnisse so voll? Weil der Mensch so glücklich über seine Freiheit ist, ja, und so unbeschwert damit umgehen kann? Nein, zeigt nicht die Gegenwart oder zeugt nicht die Gegenwart vom Gegenteil und beweist nicht die Realität, dass die freizügigsten und hemmungslosesten Menschen einfach nur krank und ohne jeden Halt sind. Ja, nackt sein im geschützten Rahmen, das heißt innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau, das ist gut. Das ist eine Erfüllung, das ist Hingabe, das ist Liebe, verbunden mit Treue und Pflichterfüllung. Aber alles andere, liebe Geschwister, alles andere ist ein Spiel mit dem Feuer und ein offenes Tor, in das der Teufel nur allzu gerne hineinstößt. Und nur mal nebenbei gesagt, jetzt völlig unabhängig irgendwelcher Diskussionen über Burka, Niqab, Burkini und wie das alles heißt, ja, stört es mich nicht im Geringsten, wenn islamische Frauen jetzt in einem Ganzkörper-Badeanzug ins Schwimmbad gehen. Immer noch besser, als wie es mittlerweile in einigen Bädern erlaubt ist mit gänzlich freiem Oberkörper. Und hier spreche ich ja von Frauen, ne, und nicht von brustbehaarten Männern, die beweisen wollen, dass auf Stahl Haare wachsen. Ja. Ja. Und was diese ganze Thematik anbelangt, ja, da frage ich mich doch wirklich, was rückständiger ist, zu schwimmen wie im Mittelalter oder rumzulaufen wie beim Sündenfall. Aber weiter hier im Text fragen wir uns ja, was es mit dem Nacktsein auf sich hat und warum sich Adam und Eva urplötzlich schämen. Nun, sie erkannten ihre Sündhaftigkeit, ihre Augen wurden geöffnet, ihre Schuld wurde bloßgelegt und ihre Makellosigkeit zerstört. Sie hatten nun die Erkenntnis über Gut und Böse und mussten erkennen, dass sie böse sind. Denn jede Missachtung des Wortes Gottes ist böse. Es ist eine Rebellion gegen den heiligen und allmächtigen Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aber interessanterweise hatten Adam und Eva dennoch immer noch eine gebührende Gottesfurcht, so dass sie ihre Nacktheit nicht nur erkannten, sondern sich dessen auch schämten, ja? Und diese bedeckten. Dahingegen, wo keine Gottesfurcht mehr vorhanden ist, ja, da fallen schamlos alle Hüllen. Und ein irischer Dramatiker, er sagte mal so treffend, je mehr ein Mensch sich schämt, desto anständiger ist er. Doch diese Scham, welche ja zugleich auch ein Schutz ist, wird bereits unseren Kindern mehr und mehr abtrainiert. Ja, und was den anständigen Menschen zugemutet wird, wie beispielsweise auch beim Christopher Street Day, das hat nichts mehr mit Freiheit, Vielfalt und Toleranz zu tun, sondern mit einer abartigen Hemmungslosigkeit und einem satanischen Angriff auf das Wesen Gottes und seiner Heiligkeit. Man fühlt sich frei und suhlt wie ein Schwein im Dreck. Und man merkt nicht, wie kaputt man ist und welch zerstörerischen Einfluss man auf die Gesellschaft ausübt. Ja, denn es geht hier längst nicht mehr darum, jetzt einfach nur einen eigenen Lebensstil zu frönen, sondern man will eine ganze Gesellschaft umerziehen und seinen gottlosen Lebensstil zum verbindlichen Maßstab für alle anderen erheben. Es geht längst nicht nur um Akzeptanz und Toleranz, sondern um einen mit allen Mitteln erzwungenen Gesellschaftswandel, der weitaus bedrohlicher ist als der Klimawandel. Und es sagte mal jemand, ja, der Teufel, der klebt auf seine Flasche nicht das Etikett Gift, sondern Toleranz und Vielfalt. Ja, und wehe dem, der sich diesem Diktat verweigert, dann ist aber Schluss mit aller Toleranz und aus vielfältiger Liebe wächst abgrundtiefer Hass. Hass gegen das Gute, Hass gegen den gesunden Menschenverstand und erst recht Hass gegen Gottes Wort und seinen Geboten. Naja, und natürlich auch Hass gegen die, die das noch bei Namen nennen und sich dem Zeitgeist verwehren. Ja, und wenn alle moralischen und sittlichen Grenzen fallen, dann fallen auch die Hemmungen. Und wenn die Hemmungen fallen, da wird der Mensch zum Tier. Und schon Dietrich Bonhoeffer, er schrieb in seinen Werken über die Ethik in den Jahren 1940 bis 1943, und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ja? Und da schrieb schon Dietrich Bonhoeffer wie folgt, ich zitiere mal nur einen Satz. Die Zerstörung des Schamgefühls bedeutet die Auflösung jeder geschlechtlichen und ehelichen Ordnung. Merken wir etwas? Nicht nur die Auflösung der Ehe, sondern die Auflösung der Geschlechter ist seit jeher das Ziel des Teufels. Und von daher, um es in aller Deutlichkeit zu sagen, sind alle Menschen, die all das, dieses ganze Schamlose propagieren, fordern und ausleben, all diese Menschen sind, ich sage es so deutlich, Handlanger des Teufels. So wie jemand sagte, sündigen ist menschlich. Sich der begangenen Sünden zu rühmen, das ist teuflisch. Ja, die meisten mögen zwar unbewusst Handlanger des Teufels sein, aber das ändert ja nichts am Ergebnis, ne? Denn auch Eigentore haben ihre Gültigkeit. Und somit ist es auch nicht verwunderlich, dass die gleichen Leute, die die Bibel ablehnen, Abtreibungen befürworten. Die gleichen Leute, die gegen Gottes Schöpfungsordnung aufbegehren, die Geschlechter auflösen wollen. Die gleichen Leute, die die Familie zerstören, sexuelle Vielfalt propagieren. Die gleichen Leute, die Geschlechtsumwandlungen ermöglichen, die Therapie an Homosexuellen verbieten wollen. Die gleichen Leute, die christliche Mission verteufeln, die eifrigsten Gesinnungsmissionare sind. Die gleichen Leute, die gegen das Kreuz wettern, Regenbogenfahnen geradezu vergöttern. Die gleichen Leute, die Bibelzitate als diskriminierend empfinden, den Ruf des Muezzins als Zeichen der Toleranz huldigen. Ja, es sind die, die nicht nur nicht an Gott glauben, sondern diesen und sein Wort abgrundtief hassen. Ja, nochmals, um hier auf unseren Text zurückzukommen, in und mit Gott, das heißt innerhalb des geschützten Rahmens der von Gott eingeführten Ehe zwischen Mann und Frau, ist die Sexualität ein Geschenk, eine Freude und ein wichtiger Bestandteil für den Fortbestand der Menschheit. Aber außerhalb von Gottes Geboten, außerhalb von Gottes Schöpfungsordnung, weckt das Nacktsein hemmungslose Begierden und ist der Nährboden für viele Krankheiten und Seuchen. Denn es ist eine Tatsache, dass außerehelicher und insbesondere auch gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr gesundheitsstörende Auswirkungen mit sich bringt. Und das ist noch interessant, dass der menschliche Körper ganz offensichtlich auf die Verbindung zwischen Mann und Frau ausgelegt ist. Wie programmiert. Alles andere ist wieder natürlich und ruft entsprechende Reaktionen des Körpers hervor. Medizinisch ist das alles belegt, aber wer traut sich, das zu sagen und darauf hinzuweisen? Kein Gesundheitsminister scheint sich darüber Gedanken zu machen, und wenn, dann darf er diese nicht äußern. Treuepflicht statt Maskenpflicht, das wäre doch mal ein sinnvoller Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und zur Entlastung der Krankenkassen. Denn nicht nur Rauchen gefährdet ihre Gesundheit, sondern auch Ehebruch und gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr. Aber weiter im Text. Der Beweis, dass die Schlange und somit der Teufel ein Lügner ist, dieser Beweis war ja erbracht. Denn es trat ja genau das Gegenteil von dem ein, was die Schlangen verheißen hatte. Anstatt zur Gottheit aufzusteigen, auf eine Ebene mit dem einzig wahren, heiligen und souveränen Schöpfergott, stieg man ab in die Stellung eines ruhelosen Sünders, der keine Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ja, aus Gottes Ebenbildern wurden Knechte Satans. Und nun erfolgte dieser verzweifelte menschliche Versuch, seine Nacktheit zu verbergen und diese zu bedecken. Und so heißt es dann hier in Vers 8, 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der am Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ja, und da darf man sich schon fragen, warum sich Adam und Eva denn versteckten. Denn nackt waren sie ja gar nicht mehr. Sie hatten sich doch bereits bedeckt. Und das auch noch sehr nachhaltig, ne? Schon fast biodivers. Ja. Aber wir sehen, wie selbst dieser religiöse Versuch, war ja nichts anderes als ein religiöser Versuch, ja? Wie selbst dieser religiöse Versuch ihr Gewissen nicht beruhigen konnte und sie sich trotz aller menschlichen Anstrengung vor Gott fürchteten. Ja, sie waren sich ihrer geistlichen Trennung von Gott bewusst, was beweist, dass der geistliche Tod sofort Einzug gefunden hatte. Und sie haben gespürt, dass all ihre Maßnahmen, um das Geschehene vielleicht doch irgendwie noch rückgängig machen zu können, nein, dass all diese Maßnahmen zum Scheitern verurteilt sind und Gott nicht genügen. Und ist es denn nicht bestürzend, dass der Mensch in genau diesem geistlich betrachteten nackten Zustand einst vor Gott stehen wird? Ungeschützt, nackt. Und bloß? Ja, all deine Religion, all deine Selbsterlösungsversuche, aber auch dein Unglaube, deine Ignoranz und deine Leichtfertigkeit werden dir nichts nutzen und deine geistliche Nacktheit nicht bedecken können. Was du auch tust und was du auch lässt, du wirst nackt bleiben und als solcher der ewigen Verdammnis zugeführt werden, da du in diesem, deinem unerlösten Zustand keinen Zugang zu Gott haben kannst. Erschütternd. Erschütternd, zumal es ja nicht so sein muss, da Gott einem ja die Möglichkeit schenkt, einem jeden die Möglichkeit schenkt, sich von ihm bekleiden zu lassen. Also, Religion und jedwede Form der Selbsterlösung ist nicht der Ausweg, sondern Gott muss handeln, ne? Gott muss die Initiative ergreifen und wer Gott in seinem Leben handeln lässt, dessen Leben ist bekleidet. Jedoch nicht mit den vergänglichen Schurzen der Religion, sondern mit dem vollkommenen Blut des Lammes. Bekleidet aus Gottes Gnade durch sein Fell, das heißt durch sein Opfer, welches für uns dargebracht wurde. Und von daher ist diese Nacktheit hier einerseits natürlich wörtlich zu verstehen, andererseits aber durchaus auch geistlich anzuwenden. Ja, die Tatsache der Scham und dass sich der Mensch bekleidet, geben Zeugnis über die wörtliche Nacktheit und erklären auch, warum sich ein gesitteter Mensch nicht in aller Öffentlichkeit nackt zur Schau stellt. Aber nebst dem zeigt der Zustand der Nacktheit auch den geistlichen Stand des in Sünde gefallenen Menschen auf, der in diesem Zustand niemals vor Gott bestehen kann und infolgedessen von Gott bekleidet werden muss. Ja, und da stellt sich die Frage, willst du vor Gott erscheinen, wie du bist, nämlich geistlich betrachtet nackt, oder willst du vor Gott erscheinen, wie dich Jesus macht, erlöst und bedeckt aus Gnaden? Und verstecken ist ja wahrlich nicht die Lösung, sondern seine Schuld erkennen und bekennen ist das Gebot der Stunde. Und so heißt es im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 9, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das ist die Voraussetzung, nicht verstecken, nicht verheimlichen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und David, er schrieb in einem Psalm, Psalm 32, Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Genau das Gegenteil von dem, was Adam und Eva versucht haben, ne? Die sich vor Gott versteckten oder versucht haben zu verstecken oder meinten, sie könnten sich vor Gott verstecken. Nein, genau das Gegenteil. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Psalm 32, Vers 5. Ja, die Sündenerkenntnis ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und damit kommen wir zurück hier auf unseren Text zu sprechen. Plötzlich plagt den Menschen also das Gewissen und sie merken, dass sie nicht nur nicht so sind wie Gott, sondern durch den Vertrauensbruch auch nicht mehr in aller Freiheit vor Gott treten können. Plötzlich ist da eine Blockade. Die Freude ist weg, das Ungezwungene ist weg. Ja, man ist Gott praktisch losgeworden, aber nichts hat sich dadurch gebessert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Man gleicht einem See ohne Zufluss, der mehr und mehr stinkt, versiegt und austrocknet. Ja, die Freude weicht der Furcht und die ungezwungene Gemeinschaft mit Gott endet in einer Flucht, da jede Sünde von Gott trennt und uns der Freude beraubt. Und ein zweites wird mit diesem Versteckspiel hier deutlich, nämlich die Tatsache, dass wir uns vor Gott ja gar nicht verstecken können. Auch heutzutage versucht der Mensch sich ja irgendwie vor Gott zu verstecken oder seine Schuld klein zu reden. Und man gleicht dabei einem Kleinkind beim Versteckspiel. Das glaubt, es genügt, die Augen zuzumachen, um nicht gesehen zu werden. Welch ein Trugschluss. Ja, auch vor Gott ist unser ganzes Leben offenbar, selbst unsere Gedanken. Und damit weiter hier mit Vers 9, 1. Mose 3, Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Sehen wir? Die Initiative geht von Gott aus. Der Mensch verkriecht sich, er will sich verstecken, anstatt Gott zu suchen, seine Schuld zu bekennen. Und Gott ergreift die Initiative. Er geht den Menschen nach. Er sucht den Menschen. Wo bist du? Die Initiative geht von Gott aus, denn Gott ist nicht nur heilig, allmächtig, gerecht und souverän, sondern auch Liebe. Er ist ein barmherziger Gott, ein rettender Gott, ein treuer Gott, ein persönlicher Gott, ein mitfühlender Gott und ein Gott der Güte und der Langmut, ja ein Gott, der ja auch nicht will, dass der Mensch verloren geht. Ja, den Menschen zu erschaffen, das offenbart die ganze Macht Gottes, ihn aber in seinem verlorenen Zustand zu suchen, sich um ihn zu kümmern, nach ihm zu fragen, mit ihm zu kommunizieren, ja, all das offenbart die Liebe und die Gnade Gottes. Ja, das ist Gnade.
Weil Gott hätte es ja gar nicht nötig gehabt, den Menschen nachzugehen und sich um einen Ausweg zu bemühen. Gott hätte den Menschen ja in diesem Zustand des ständig plagenden, schlechten Gewissens lassen und der teuflischen Macht Satans überlassen können. Ihr wollt sein wie Gott? Gut. Gut, dann seht zu. Und ihr werdet sehr schnell merken, dass ihr nicht Gott seid, sondern Satan euer neuer Gott ist. Es hat lediglich ein Herrschaftswechsel stattgefunden und das garantiert nicht zum Guten. Euer ganzes Leben wird jetzt darin bestehen, euch zu verstecken. Verstecken vor Gott aus Scham und verstecken vor Satan aus Angst. Aber Gott will nicht, dass der Mensch sich vor ihm versteckt. Und Gott will erst recht nicht, dass der Mensch von Satan geknechtet wird. Und so ruft Gott den Menschen, und das ist bis heute der Fall, ja, wo bist du? Und dabei hat Gott ja gewusst, was vorgefallen ist. Und Gott hat auch gewusst, wo sich der Mensch versteckt hält. So wie auch heutzutage Gott über jeden Menschen, über jeden Sünder Bescheid weiß. Dieses Wo bist du ist folglich eine Aufforderung, ja sogar eine Einladung, seine Schuld zu bekennen und sich mit Gott versöhnen zu lassen. Ja, anstatt zu sein wie Gott, hat der Mensch alles verloren. Seine Freiheit, seinen Frieden, seinen Genuss, seine Gerechtigkeit, die Herrlichkeit, seine Würde, seine Unbekümmertheit, seine Furchtlosigkeit, seine Stellung, seine Reinheit, sein Glück, seinen Wohlstand, seine Identität, seinen Anstand, seine Freude, seinen Halt, seine Orientierung, seine Ruhe. Kurzum alles, wonach sich der Mensch sehnt. Und dem Menschen fällt bei alledem nichts Besseres ein, als mit seinen Fingern auf die anderen zu zeigen, als die Schuldigen für seine Misere. Aber was der Mensch braucht, ist das Bewusstsein dafür, dass er allein der Schuldige ist. Es sind eben nicht deine Lebensumstände, deine schlechte Erziehung, deine schwere Kindheit, deine lieblosen Eltern, deine unfähigen Lehrer, die böse Regierung und die unglaubwürdigen Priester. Ja, die mögen ja alle ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du schuld bist. Dass du die Verantwortung trägst, dass du der Böse bist und dass du Vergebung und Erlösung benötigst. Ja, der Mensch muss erkennen, dass es gerecht ist, wenn er als Schuldiger verurteilt wird und dass es gerecht ist, dass er vor dem heiligen Richter niemals wird bestehen können. Der Mensch braucht demzufolge nicht nur eine Lösung, sondern einen Erlöser. Es braucht nicht nur einen Ausweg, sondern einen Heilsweg. Ja, was der Mensch braucht, ist keine Religion, kein System, sondern eine Person. Und somit weiter hier, 1. Mose 3, die Verse 10 und 11. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Nun nochmals, nackt waren Adam und Eva zuvor ja auch. Und vor dem Sündenfall war das ja auch noch kein Problem. Sie schämten sich dessen nicht und konnten ungetrübt dem allmächtigen Gott unter die Augen treten. Das heißt, rein äußerlich hatte sich doch gar nichts geändert. Folglich muss sich inwendig etwas geändert haben. Ja, plötzlich schlägt ein Gewissen, was man zuvor noch gar nicht kannte. Plötzlich fängt das Herz an zu pochen, ja? Und der Blutdruck spielt verrückt. Es waren die ersten Anzeichen organischer Störungen und die Geburtsstunde des Roten Kreuzes. Und nun fragt Gott, wo bist du? Und Adam kommt auf seine Furcht zu sprechen, weil er nackt sei. Was aber in diesem Moment ja gar nicht mehr der Fall war. Und dennoch fühlte er sich nackt, hilflos, ohne Schutz und verlassen. Wir sehen, wie die ungetrübte Beziehung zu Gott schlagartig gestört ist, ob mit oder ohne Feigenblätter, ja? Ob mit oder ohne Religion. Ja, im Angesicht Gottes ist Adam nackt, völlig bloßgestellt und in Sünde gefallen. Die Schuld war aufgedeckt und beide, Adam als auch Eva, sie standen in dem Sinne nackt vor Gott, komplett entblößt und voller Scham, vom schlechten Gewissen geplagt und ohne jede Rechtfertigung. Sie wollten sein wie Gott und sind zu einem Spielball des Teufels verkommen. Sie wollten etwas besitzen, was ihnen nicht zustand, und sie verloren all das, was sie im Überfluss besaßen. Sie waren die Krönung der Schöpfung, sie waren die Herrscher der Welt. Sie standen unter der Gnade Gottes und unter seinem Segen. Und nun sind sie aus eigener Kraft nicht fähig, den Versuchungen Satans und den Verlockungen der Welt zu widerstehen. Ja, der Versuch, sich mit Feigenblättern zu bedecken, das war so etwas wie die erste religiöse Handlung, ne? Der verzweifelte Versuch der Sündenschuld zu entkommen, wie der Griff nach dem eigenen Schopf, um sich selbst aus dem Sumpf des Lebens zu ziehen. Aber jedwede Religion ist zum Scheitern verurteilt. Und Adam hat erkannt, ich kann mir noch so viele Feigenblätter anheften, das nutzt mir alles nichts, ich fühle mich immer noch elend, nackt und verloren. Und auf heute übertragen bedeutet das ja, du kannst noch so viel beten. Du kannst noch so viel fasten, du kannst noch so viel pilgern, du kannst noch so viel Gutes tun, es nutzt dir alles nichts, wenn du dich nicht von Gott finden, bedecken und erlösen lässt. Gott muss dich aus dem Sumpf ziehen, aber dazu musst du deine Hand in Gottes Hände legen, weg von dir selbst hin zu Gott. Und somit weiter hier, die Verse 12 und 13. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Typisch, ne? Bis heute hat sich nichts geändert. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Irgendwie versucht man Gott auszuweichen und es folgen gegenseitige Schuldzuweisungen. Denn nicht nur, dass Eva der Schlange die Schuld gab und Adam seiner Frau, sondern unterschwellig macht Adam ja sogar Gott einen Vorwurf, ne? Er macht Gott den Vorwurf, wenn du mir Eva nicht zur Seite gestellt hättest, wäre nichts passiert. Eigentlich bist du schuld. Also wir sehen, die Gemeinschaft mit Gott, sie war sofort getrübt, aber auch die Gemeinschaft untereinander, sie war plötzlich geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen und Misstrauen. Hättest du mir statt der Eva die Elisabeth zur Seite gestellt, wäre nichts passiert. Und Eva mag sich gedacht haben, wäre nicht Adam mein Mann, sondern Markus, hätte er besser auf mich Acht gegeben. Ja, und was ist jetzt das Ergebnis von alledem? Waren sie jetzt wie Gott, da sie die Erkenntnis über das Gute und Böse besaßen, so wie es ihnen der Teufel versprochen hatte? Oder standen sie plötzlich mitten im Leben, so wie wir es bis heute kennen? Ein Leben gekennzeichnet von Misstrauen, Vorwürfen, Entfremdung, Neid, Schuldzuweisungen, Angst, Verleumdung und vielen anderen Dingen mehr. Kommen wir zurück auf unseren Text zu sprechen und springen wir zu Vers 21. Kapitel 3, Vers 21. Denn wir wollen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht aus den Augen verlieren. Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ja, waren die Schurze aus den Feigenblättern Gott etwa nicht schick genug? Feigenblätter gab es wie Sand am Meer. Und nun soll ein Tier sterben? Also das verstehe, wer will. Aber ich sagte bereits, mit Religion und menschlicher Anstrengung wird der Gerechtigkeit Gottes nicht Genüge getan. Und da der Sitz des Lebens im Blut ist, ist auch nur durch das Blut eine Erlösung möglich. Geht gar nicht anders, ob wir das verstehen oder nicht. So heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11. Dritte Mose, Kapitel 17, Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Keine Vergebung, keine Erlösung ohne Blut. Für die körperliche Bedeckung, für die rein äußerliche Bedeckung, ja, da hätten Schurze aus Feigenblättern genügt. Aber für die inwendige, für die geistliche Sühnung hat Blut fließen müssen. Und hierzu muss die Initiative von Gott ausgehen, denn jedes menschliche Opfer ist immer unvollkommen und nicht ausreichend. Gott selbst muss das Opfer bestimmen und Gott selbst muss ein würdiges Opfer, welches seiner Reinheit, seiner Gerechtigkeit und seiner Vollkommenheit entspricht, stellvertretend für den sündigen Menschen dahingeben. Und das ist in vollendeter Hinsicht an Ostern geschehen. Ne? Wir denken an Karfreitag und den Worten des Herrn Jesus, es ist vollbracht. Und wir denken natürlich an den Auferstehungssonntag und dem Zeugnis des Engels, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden aus den Toten. Ja, für Adam und Eva war das noch Zukunftsmusik. Aber Gott, er stellt nicht nur eine vollkommene und bleibende Erlösung für irgendwann einmal in Aussicht, sondern er sorgt auch für eine sofortige Lösung. Und die sofortige Lösung bestand darin, dass Gott schützend eingreift, indem er die Menschen nicht gegeneinander bloßstellt und ewig in diesem erbärmlichen Zustand belässt. Zum einen bedeckt Gott deren Nacktheit, so dass sich die Menschen ohne Scham begegnen können. Und zum anderen wird auch deren Sünde durch das Blutopfer bedeckt, was bereits ein Hinweis auf den zukünftigen Opferdienst darstellt. Aber sowohl das eine als auch das andere ist nur eine Momentaufnahme. Nur etwas Vorübergehendes und Unvollkommenes, was jedoch in das Opfer gipfelt, welches ein für allemal die Sünden hinwegnehmen und sühnen wird, das Blut des Lammes. Ganz nach Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 und 12. Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter, nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Und damit kommen wir zum Schluss und zu den Versen 22 bis 24. Die Verse 22 bis 24. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatte, wäre der nächste Schritt der Griff nach dem Baum des Lebens gewesen. Zuvor war es den Menschen ja nicht verboten, von diesem Baum zu essen. Warum nicht? Da Adam und Eva ja ewiges Leben besaßen. Aber da der Mensch nun dem Tode geweiht war, bestand die Gefahr, dass er von diesem Baum auch noch essen würde. Ja, vielleicht wäre auch Satan wiedergekommen, um die Menschen erneut zu versuchen. Ess doch auch noch von diesem Baum, ne? Damit ihr ewig leben könnt. Die Verheißung lautete ja, indem ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, müsst ihr sterben. Und die logische Schlussfolgerung wäre gewesen, jetzt noch in aller Schnelle von dem Baum des Lebens zu essen, um dem bevorstehenden Tod zu entfliehen. Aber damit hätte man sich selbst ins Knie geschossen. Warum? Weil der geistliche Tod bereits unwiderruflich Einzug gefunden hatte und man sich somit endgültig von Gott getrennt hätte. Das heißt, im Moment des Essens von diesem Baum wäre der Mensch auf ewig geistlich tot in seinem sündigen Zustand gefangen und ein Knecht Satans. Da hätte Satan gewonnen. Die Vertreibung aus dem Garten Eden war dahingehend eben nicht nur eine Strafe, nicht nur eine zwingende Notwendigkeit, sondern zugleich auch ein Gnadenakt Gottes. Damit der Mensch eben keinen Zugang zum Baum des Lebens hat und womöglich ewig in diesem erbärmlichen Zustand als Knechte Satans leben muss. Und der Rausschmiss aus dem Garten Eden war ja zugleich verbunden mit der Verheißung, nämlich mit der Verheißung, ich lasse euch nicht alleine und ich hole euch zurück zu mir, wenn ihr denn bereit seid, mein Gnadenangebot anzunehmen und durch mich bekleiden zu lassen. Und wie wichtig das alles war, das verdeutlicht ja jetzt auch die Tatsache, dass Gott diesen Baum sogar bewachen ließ. Und das ist ja noch interessant, dass ja zuvor, also noch vor dem Sündenfall, kein Baum bewacht war. Das heißt, Gott brachte den Menschen sein grenzenloses Vertrauen entgegen. Es war sein Wort, einfach nur sein Wort, welches das Essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse verbot, ja, und nichts anderes. Kein Zaun, kein Engel, keine Sprengfalle, nichts. Nur sein Wort und die damit verbundene Aufforderung, vertraut mir und seid gehorsam. Der Sündenfall jedoch hat alles zerstört, auch dieses Vertrauen zu Gott. Durch den Sündenfall wurde dieses Vertrauen zerstört, so dass es nicht mehr damit getan ist, dass Gott einfach nur gebietet, vom Baum des Lebens die Finger zu lassen. Nein, jetzt reicht Gottes Wort nicht mehr aus. Da der Mensch, der sein wollte wie Gott, durch das Böse infiziert, niemals aus eigenen Stücken das Gute tun wird. Und ich denke, ein jeder von uns wird sich hier wiederfinden. Wir können es versuchen. 5 Tage, 2 Wochen, irgendwann. Ist all unseres menschliche Tun und unsere Kraftanstrengung am Ende und zum Scheitern verurteilt. Aus uns selbst heraus, durch die Sünde infiziert, sind wir gar nicht dazu fähig, immer nur das Gute zu tun und ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ja, und deswegen muss der Baum des Lebens bewacht werden. Deswegen brauchte es dann später nebst dem Segen auch immer wieder den Fluch. Deswegen brauchte es die immer wiederkehrenden Opfer. Deswegen braucht es nebst den Verheißungen auch die Gerichtsandrohungen. Deswegen braucht es den Tadel. Deswegen braucht es die Zurechtweisung. Aber deswegen braucht es eben auch die Gnade. Die Gnade. Bis der Mensch durch die nicht in Worte zu fassende Liebestat Gottes in die vollständige Gerechtigkeit zurückgeführt ist. Und jetzt, während dieser Gnadenzeit, ist der Herr Jesus praktisch ja für uns so etwas wie der Baum des Lebens. Denn Kraft seines Blutes haben wir ja nun Zugang in das Allerheiligste. Und das auch noch ohne Furcht und ohne Zittern. Ja, ohne uns verstecken zu müssen. Sondern in aller Freimütigkeit. So jedenfalls heißt es ja auch in Hebräer Kapitel 10. Und das gipfelt schließlich darin, dass mit unserer Auferstehung der Zugang zum ursprünglichen Baum des Lebens wieder frei ist und wir davon essen dürfen. Ganz nach Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und in Offenbarung Kapitel 22, Vers 14 lautet es noch wie folgt. Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Und so schließt sich der Kreis. Der Baum des Lebens, der schon ganz zu Beginn des ersten Buch Moses begegnet und der jetzt dann in der Offenbarung wieder zum Vorschein kommt. So schließt sich der Kreis in der Gewissheit, Gott kommt mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel. Ja, dem Herrn sei es gedankt, dass er uns ja nie alleine gelassen hat und stets zurief, wo bist du? Und wohl dem, der daraufhin antworten darf und kann, rede Herr, denn dein Knecht hört. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir wirklich von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute hier auch ja in Bern, in dieser Gemeinde zusammenkommen durften, Herr, um dich zu loben, um dich zu preisen, ja, um dir einfach auch Dank zu sagen für diese Tatsache der Erlösung, die wir in dem Blut des Lammes haben dürfen. O Herr Jesus, hab Dank für deinen Weg, den du gegangen bist, Herr, um uns zu erlösen. Dass du dich derart erniedrigt hast, Herr, um die Herrlichkeit zu verlassen, um Mensch zu werden, um in den Tod zu gehen, um dich foltern, bespucken und demütigen zu lassen. Hab Dank, Herr, dass du meine Schuld getragen hast am Kreuz von Golgatha, dass du den Sündenfall, diese schreckliche Krankheit in mir ja geheilt hast, Herr. Dass du mich mit dem himmlischen Vater versöhnt hast, obwohl ich es nicht ansatzweise wert bin, Herr, es mir nicht im Geringsten irgendwie verdient habe. Und doch bist du mir nachgegangen, du hast mich gerufen, wo bist du, Thomas? Und es war einzig und allein deine Liebe und deine Gnade, die mich hat antworten lassen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Hab Dank, Herr, für dein Erbarmen.